Sven Regner spielt Jazz auf der Trompete. Ist dies eins von diesen Dingen, die Sven Regner manchmal so in seiner Freizeit tut, Jazz-Standard spielen?
Ja, was heißt schon Freizeit? Ich meine, ich spiele ja jetzt Trompete auch bei Element of Crime, also auch beruflich und schon sehr lange, seit 35 Jahren. Das war ja immer so auch so ein Markenzeichen der Band, dass eben einer auch Trompete spielte. Und deshalb muss ich sowieso mal üben. Und es ist aber so, dass ich eigentlich jetzt seit 8 Jahren ungefähr oder so mehr auch dann beim Üben mehr, also einfach Jazz, Klassiker, Standards und so weiter spiele, das Reelbook einfach hernehme und mich da reinfuchse, weil ich gemerkt hatte, dass ich aus dem Jazz so rausgekommen bin, was ich irgendwie schade fand. Ja. Weil ich eigentlich ja wegen Jazzmusik angefangen habe, Trompete zu spielen, als ich 15 war. Ne?
Das wäre genau die Frage. Bist du ein Jazzhörer sozusagen von Haus aus? Warst du früher Jazzfan? Bist du es immer noch?
Oh ja, früher viel mehr. Sagen wir so, es ist natürlich in den letzten, ja, eigentlich seit ich Element of Crime mache, eigentlich natürlich ein bisschen in den Hintergrund getreten, weil ich ja eigentlich über das Trompetespiel, auch in einer eigentlich sehr jazzaffinen Gruppe wie damals Sutterpack in Berlin, Anfang der 80er, sozusagen dann doch irgendwie über Umwege in Rock'n'Roll gekommen bin, auch als Songschreiber, Sänger und so. Aber der Jazz war eigentlich immer da, nur eben, wie gesagt, als Trompeter habe ich mich wenig damit beschäftigt, bis gar nicht dann mehr. Und habe dann gemerkt, es war tatsächlich, als ich in Bremen war, bei so einer Party zu Ehren von Eckwild von Knobelsdorf, meines Trompetenlehrers, der damals gestorben war, da war ich eingeladen mitzuspielen und habe gemerkt, wie schlecht ich bin. Ja, und habe gedacht, ich muss dem Jazzmusik mich wieder mehr widmen, weil es ist auch schade, wenn man das so verkümmern lässt, ja, den Sinn dafür. Es kommt ja nicht darum, wie gut man Trompete spielt, das konnte ich ja, aber es geht darum, dass man mit der Musik was anfangen kann, mit der umgehen kann, dass man da improvisieren kann und das mehr ist als einfach nur ein Haufen Lärm. Ne?
Bist du denn im Alltag auch ein Jazzhörer oder wieder geworden? Warst du es früher? Bist du es zwischendurch auch gewesen?
Das war ich immer, aber früher mehr. Also als Jugendlicher, auch also mit 20, 21 noch, weiß ich noch, da habe ich eigentlich fast nur Jazz gehört. Und später bin wirklich zum Rock'n'Roll später gekommen und da habe natürlich noch viel nachgeholt. Ich meine, natürlich kannte ich auch in den 70er Jahren und als Kind und auch die Beatles oder Bob Dylan oder so, aber sozusagen der Jazz hat eine ganz große Rolle gespielt. Und das ist dann später in den Hintergrund gekommen. Aber jetzt in den letzten 8 bis 10 Jahren habe ich mich eigentlich wieder sehr viel damit beschäftigt und auch sehr viel wiederentdeckt. Ich habe ganz viele Platten natürlich auch von früher und so und einfach wieder reingehört. Ne?
Interessierst du dich auch fürs Geschichtliche, so für diese Hintergründe, für die Zusammenhänge, das, was so die eingefleischten Jazzleute ja ganz gerne mal so hin und her bewegen, wo die Musiker herkommen, in welchem Umfeld sie aufgewachsen sind, wer mit wem gespielt hat?
So habe ich damals meinen Trompetenlehrer gefunden, tatsächlich. Ich interessiere mich für Jazzmusik und ich hatte an der Volkshochschule einen Kurs Geschichte der Jazzmusik oder Geschichte des Jazz irgendwie belegt und das machte Eckfried von Knobelsdorf, ein ganz toller Bremer Trompeter, der auch ganz toller Jazzmusiker ist und ich habe dann ihn gefragt, ob er mir nicht Unterricht geben würde. Also das schon, ja, also auf jeden Fall, aber jetzt nicht so, ich bin jetzt nicht so ein Superspezialist. Also es gibt immer Leute, Ecki Busch zum Beispiel von uns dreien, die wir das jetzt gerade gemacht haben hier, diese Regener Public Busch Geschichte. Ecki Busch weiß in solchen Sachen immer 20 Mal mehr als ich. Und das ist auch gut, dann kann man ihn immer fragen. Ne?
Wenn ihr jetzt Ask Me Now spielt oder Big Nick oder Black Coffee, schwingt aber dir im Kopf auch immer so ein bisschen was von dieser Geschichte mit, dass du dir bewusst bist, klassische Version von Coltrane oder das ist der Thelonious Monk, hat er 54 aufgenommen mit dem und dem am Schlagzeug.
Nee, so würde ich das auch, das bringt ja auch nichts, weil das hilft einem ja nicht. Es ist eigentlich so, dass man die Liebe zur Musik liegt ja in der Musik selbst. Also hat man dieses Stück und sagt, das ist aber toll. Ja, lass uns das spielen. Dann stellt man fest, wenn wir das spielen, das funktioniert, da kommt was bei rum, das ergibt einen Sinn. Das macht Spaß. Mit diesem Stück sind wir gut, das kriegen wir hin. Das ist eher so die Frage. Das andere nützt einem ja nichts, weil das würde einen ja dann vielleicht eher lähmen sogar, nicht? Wenn man sich so, genau wie wenn man jetzt einen Song von Bob Dylan Cover, dann sagt man sich auch nicht, naja gut, das war jetzt hier und dann 1965 und dann hat er da und dann war Al Cooper am Keyboard oder so. Das bringt ja nichts. Was soll man damit? Das ist ja, ist ja eine unmusikalische Denkweise. Ne?
War es denn leicht für euch oder für dich auch, sich dann davon frei zu machen und zu sagen, wir mögen das Stück, wir machen jetzt einfach unser Ding?
Ja, eigentlich schon, weil Musik so funktioniert. dass man, man muss ja diese Komposition auch lieben und ehren, sonst spielt man sich ja nicht. Und man spielt das also, hat ja diese Melodie und sagt, ja, das ist toll. Das macht Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Man findet dazu Wege zu improvisieren und so weiter. Auch in diesem Geist zu improvisieren, weil darauf kommt es ja an. Dass man letztendlich auch dem jeweiligen spezifischen Stück, auch in den Solo-Teilen sozusagen, dem auch gerecht wird. Dass man es auch mit anschließt an das, was der Komponist dort gemacht hat. Also sei es Thelonious Monk, sei es Charlie Parker, sei es Eden Abyss. Nicht? Manche Sachen sind ja auch Lieder direkt. Das ist ja für uns auch Brot und Butter. Nicht? Balladen, also Lieder wie Nature Boy oder Don't Explain von Billie Holiday. Das ist sowieso uns ja nicht fremd. Das ist nicht so, dass wir jetzt da Neulinge sind, wenn es darum geht, Lieder zu spielen. Aber eben den richtigen Stil zu finden, auch in diesem Trio und damit umzugehen, das ist für uns in dem Moment wichtig.
Du hast gerade Eckfried von Knobelsdorff erwähnt. Der ist in Bremen eine Institution gewesen in Sachen Jazz. Nicht nur als Musiker, auch als Pädagoge. Der hat viele Leute an die Hand genommen und für Jazz begeistert. Ich weiß auch, dass du in den 70er Jahren unter anderem auf den Häfen unterwegs warst und dir da Jazz live angehört hast. Bist du so zu Eckfried von Knobelsdorff gekommen?
Ich habe ihn da tatsächlich mal auch spielen gesehen, bevor ich ihn dann kennenlernte, weil er einen Kursus an der Volkshochschule gab, Geschichte des Jazz. Und da bin ich hingegangen mit 14, 15 und ich hatte schon Geld für eine Trompete gespart. Ich wollte unbedingt Trompete spielen auch. Ich spiele schon relativ lange Gitarre, schon seit ein paar Jahren und ich wollte aber auch Trompete spielen und hatte schon Geld so heimlich gespart. Ne? Mal sehen, ob es klappt, dass ich genug Geld zusammenkriege und so. Und bin dann zu diesem Volkshochschulkurs gegangen, allerdings. Und da habe ich ihn dann gefragt, weil ich ihn wiedererkannte als eben dieser Trompeter, den ich auch da auf den Häfen gesehen habe. Das war ja auch eine sehr ungewöhnliche Band, die er hatte. Die war gar nicht wie diese anderen Dixieland Bands oder so. Die spielten durchaus schräger und auch moderneres Zeug. Das war wirklich, wirklich interessant. Und er hat das auch alles dann so toll erklärt. Und dann habe ich also ihn dann gefragt, ob er mir nicht Trompetenunterricht geben könnte. Und so war das dann, ja.
Du hast ein Jahr lang Unterricht, glaube ich, bei ihm gehabt, in der Bismarckstraße in Bremen, oder?
Ja, er hatte in der Bismarckstraße gewohnt, da hat er auch den Unterricht gegeben. Ich denke, es waren vielleicht so auch 2 Jahre. Es war immer so alle 14 Tage eine Stunde. Ich war dann sehr politmäßig unterwegs und habe dann oft geschwänzt und einfach vergessen die Termine und so. Das war ein bisschen blöd. Dann hörte das irgendwie so auf. Aber der Kontakt ist nie abgerissen. Als ich dann mit Zatopek zum Beispiel, haben wir 83 eine Tournee gemacht, haben wir im Römer gespielt, Eckfried von Knobelsdorff. Das war toll. Ja, meinte gleich, Jungs, bleibt immer schön zusammen. Ihr müsst immer schön zusammenbleiben und so. Werft die Band nicht leichtfertig weg. Und so war wirklich ein toller Typ. Ja, war sehr stark.
Trotz Politengagement warst du insgesamt so ein disziplinierter Über auf der Trompete? Also hast du dir tatsächlich so richtig ganz konsequent bestimmte Sachen drauf geschafft damals?
Ich glaube, da gab es Leute, die waren fleißiger, ganz ehrlich. Es ist auch so, dass man natürlich immer das Problem hat, wo wohnt man gerade, wie viel kann man da üben, ohne dass die Nachbarn einem wirklich aufs Dach steigen. Das darf man ja nicht vergessen. Ich hatte damals auch in Bremen zum Beispiel, gab keinen Übungsraum oder sowas. In Berlin hatte ich dann später, nachdem man mich versuchte, aus meiner Wohnung rauszuklagen, bin dann immer in den Übungsraum gegangen von den entsprechenden Bands, mit denen ich spielte, was natürlich aber auch so eine Hürde immer ist. Da musste man die Zeit finden, da hinzufahren und so. Aber ich habe seit, glaube ich, 10 Jahren oder so eine Kabine, das ist super. Aber natürlich musste ich für Element of Crime musste ich immer üben, weil das ist nicht unanspruchsvoll, was ich da gemacht habe immer. Weil natürlich gerade, wenn man zwischendurch singt und Gitarre spielt, dann ganz schnell mit der Trompete was reinspielen will, da muss man schon einen sehr sicheren Ansatz haben. Das heißt, man muss wie so ein Sportler eigentlich immer üben, um einfach trainiert auch zu sein. Und natürlich macht es auch Spaß, Trompete zu spielen. Das Tollste ist, seit ich diese Kabine habe, kann ich einfach jederzeit da rein und ins Horn tuten. Das ist herrlich, ja.
Ist dieses Album jetzt mit Richard Papke und Ecki Busch, ist das für dich persönlich auch so ein kleines bisschen, ich sag mal, Nostalgie angesichts dieser Geschichte, dass du plötzlich wieder in diese Jazz-Standards einsteigst oder Klassiker, die ihr da spielt, und du dich damit auch ein Stück weit nochmal wieder verbindest mit dieser frühen Geschichte?
Ja, irgendwie schon. Jetzt müssen wir nach Hause kommen auch, als Trompeter jedenfalls, ne? Ich fand es immer ein bisschen schade, dass natürlich ist im Rock'n'Roll letztendlich auch bei so einer Band wie Element of Crime, die jetzt ja keine richtig so super klassische Rockband ist, aber wo man eben auch so eine Trompete spielen kann, die eigentlich eher aus so einem Folk- oder Freak-Folk-Kontext auch kommt, wo sowas möglich ist, auch andere seltsame Instrumente und so oder ungewöhnliche Instrumente. Selbst da ist es so, dass natürlich die Trompete immer auch ein Stiefkind ist. Zumal wenn man dann selber auch singt und Gitarre spielt. Und insofern war das eigentlich immer so eine offene Wunde auch. Also auch und mir ist dann auch aufgefallen, je mehr ich mich mit Jazzmusik beschäftigte, also seit ich damals mit bei Eckfried dann zum Beispiel eben, also als diese Party für Eckfried war, diese posthume Party, wo man mich eingeladen hat und ich wirklich nicht so gut war im Trompete spielen und ich mich also wieder mehr mit Jazzmusik beschäftigte, ist mir dann auch einfach aufgefallen, also ja, wie viel da eigentlich auch noch war, aber so im Unterbewussten verschüttet, ne? Wie schnell das auch wieder so hervorkam. Das war schon toll.
Nach welchen Kriterien habt ihr die Stücke eigentlich ausgesucht? Das ist ja einerseits, es sind so ein paar Standards bei, wo man sagen würde, Round Midnight, auch Nature Boy und so weiter, das sind gängige Standards, aber da sind ja auch so ein paar Spezialitäten bei. Zum Beispiel die Coltrane-Titel, die ihr ausgewählt habt, das sind nicht so die klassischen Coltrane-Titel. Oder ihr habt von Lenny Niehaus was dabei. Auch Ask Me Now von Thelonious Monk ist zwar ein eingängiges Stück, aber andere Stücke werden häufiger gespielt. Gab es da auch von dir bestimmte Wünsche oder habt ihr euch einfach zusammengesetzt und gesagt, was passt für uns drei am besten?
Also die eigentliche Auswahl kam eigentlich von mir. Also durch diese ganzen Jahre, die ich also mich durch diesen ganzen Repertoire auch gepflügt habe. Also wir hatten sicher 30, 40, 50 Titel, die mir zumindest, wo ich einfach auch Lust hatte, die zu spielen. Und dann da hat man natürlich geguckt, welche funktionieren zu dritt am besten. Dann ist man mit sicher mehr Titeln sind wir ins Studio gegangen, als wir am Ende auf die Platte getan haben. Auch da einfach geguckt, welche Titel funktionieren auch in der Aufnahme am besten. Und so ist das zustande gekommen. Und dem kann man eigentlich auch immer ganz gut vertrauen. Das, wo man sich am wohlsten fühlt, auch als Musiker, ist dann das, wo man auch am stärksten ist, glaube ich. Und das ist allerdings, das stimmt auch. Also auch sowas wie Cool Blues von Charlie Parker. Das ist nicht unbedingt das erste Stück, woran man denkt bei ihm, nicht? Also, aber das sind die Art von Stücken gewesen, wo es bei uns einfach sehr, sehr gut funktionierte. Und, und das spricht eben auch, sagen wir mal, für die Exzentrik dieses Trios vielleicht. Also so ein Piano, Schlagzeug, Trompete ist ja jetzt auch nicht der Normalfall. Und das hat total viel Spaß gemacht, weil da auch diese Stücke nochmal so eine eigene Einfärbung bekommen haben.
Interessanterweise ist da eigentlich nur ein richtiges Trompeterstück dabei von Dizzy Gillespie. Ansonsten viele Saxophonisten zum Beispiel, Pianisten und so weiter und so fort. Gibt es so Trompeter, die für dich auch über die Jahre so anhaltend, ich will nicht sagen Vorbilder waren, aber doch Leute, die du anhaltend bewundert hast, von denen du sagst, das sind eigentlich die Trompeter, die, wenn ich Trompete höre, ich am liebsten höre?
Ja, natürlich die üblichen Verdächtigen, also die großen Namen, ne, ist ja klar. Also Louis Armstrong ist sicher der Trompeter, wegen dem ich damals angefangen habe. Das hat mich dann auch gleich immer auf den Höfen und so weiter, ne, ist ja klar. Ne, ich weiß noch genau, einmal bin ich hingegangen und habe gesagt, da warst du 13. Ich bin immer reingekommen mit den Worten, ich bin noch nicht 14. Das hat irgendwie funktioniert, umsonst, ja. Und dann habe ich immer gesagt, können Sie mal Ori's Creole Trombone spielen? Da hat er mich ausgelacht. Und aber Louis Armstrong sicher, dann natürlich Miles Davis, Chet Baker und so weiter. Aber ein Trompeter, glaube ich, der mich ganz besonders beeinflusst hat, später, als ich dann so 18, 19, 20 war, vor allem 20, 21, also als ich auch sozusagen mich wieder mehr mit Musik beschäftigt hatte, das war Lester Bowie. Das ist, glaube ich, so der wichtigste Einfluss dann gewesen, aber auch der Überleitung auch sozusagen diese Punkigkeit, dieses lustvolle und auch kaputte und wilde, was er hatte, ja, diese wilde Musik, die er machte und auch dieser laute, wilde, verzerrte Sound. Das war sowas, was mich sehr fasziniert hat und was mich auch sehr ermutigt hat, mit der Trompete was zu machen. Es gibt ja zwei Möglichkeiten bei solchen Sachen, auch bei Stimmen, wenn man singt. Man kann sagen, man versucht das auf so eine genormte, richtige Weise zu machen oder man geht mehr auf das Individuelle, das, was die eigene Stimme besonders macht. Ne? Und bei menschlichen Stimmen sieht jeder ein, dass eine Stimme immer auch eine individuelle Prägung hat. Aber bei Musikinstrumenten, gerade bei so einem Musikinstrument wie der Trompete, ist das eigentlich ganz ähnlich. Das war auch was Eckfried immer, was ihm sehr wichtig war, dass es was wie eine Individualität auch im Sound gibt und in der Spielweise. Und das zu entwickeln. Und da stellt man dann fest, ich zum Beispiel bei mir selber, dass ich habe eben dieses laute, leicht rotzige und so weiter im Sound. Und da war dann jemand wie Lester Bowie, der das so wahnsinnig ausgeprägt und so wunderbar umgesetzt hat, war natürlich eine riesen Ermutigung, möchte ich mal sagen. Wie alle Musiker, die man bewundert, natürlich immer auch eine Ermutigung sind, selber was zu machen. Ne?
Das ist für mich auch übrigens eine große Qualität an diesem Trio, weil ich war natürlich auch überrascht, als dieses Album angekündigt wurde und neugierig, wie das denn wohl so klingen würde. Und nachdem ich deine Trompete, erste, zweite, dritte Stück gehört habe, habe ich plötzlich automatisch an dich gedacht. Das heißt, ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass es eng dran an deinem eigenen Gesang oder umgekehrt oder wie immer man will, dass auf jeden Fall diese Verbindung und so, wie ich dich als Typ erlebt habe, hatte ich plötzlich das Gefühl, ja, das ist Sven Regner, der da spielt. Warst du dir ab einem bestimmten Punkt, wo ihr dieses Duo oder dann Trio entwickelt habt, warst du dir dessen gewiss, dass das auch tragfähig ist dann für so ein Album?
Naja, wir hatten zunächst mal so einen ästhetischen Ansatz, der war eigentlich ganz interessant. Also wenn man hatte mal so Bilder im Kopf und das Bild, das wir im Kopf hatten, war so ein bisschen so morgens um 3 in der Hotelbar. Ja, und diese 3 Typen, die da spielen sollen, sind immer noch da. Eigentlich schon lange Feierabend, aber die spielen einfach weiter und da sitzen auch nur noch 3 so wegdämmernde Leute oder so. Und die spielen dann einfach so, wie das in dem Moment gerade so noch geht und funktioniert und wie sie gerade noch Lust haben und wie das dann klingt. Das war so ein bisschen die Idee. Das haben wir natürlich dann nicht, also jetzt nicht jetzt besonders super ernst genommen, aber zumindest so als vorsichtigen Anhaltspunkt mal für das, was man so ein bisschen anstrebt. Am Ende kommt es dann immer ein bisschen anders, aber dass man sagt, wir wollen das Spontane, das Live-Ding und dieses wilde Ding, das im Jazz ja auch immer eine Rolle gespielt hat und auch vor allen Dingen dieses nicht jetzt konzerthausmäßige Ding, sondern eher so Keller-Kneipenmäßige Ding im Jazz rausbringen. Weil Jazz hat ja immer beides. Hat immer diese einerseits sehr klassische und auf die klassische Musik gehende Seite von Anfang an eigentlich gehabt. Mit Leuten wie, was weiß ich, Scott Joplin oder Jerry Roll Morton. Und auf der anderen Seite aber eben auch dieses einfach wilde Ding, was Leute wie Buddy Bolden standen, die einfach eben in den Puffs in New Orleans gespielt haben, um die Leute zu unterhalten und dabei wilde Musik machen. Und diese beiden Aspekte sind wichtig. Und wir waren eben auch einfach wegen unserer so normalen Existenz als Rock'n'Roller natürlich viel eher auch auf dieser wilden Seite unterwegs. Das war von vornherein klar. Wir hatten nicht das Gefühl, wir müssten jetzt hier irgendwas beweisen, dass wir auch anders können oder so. Ne?
Witzigerweise habt ihr auf keinem der Stücke die Gelegenheit genutzt, so richtig improvisatorisch in die Breite zu gehen. Das heißt, das längste Stück ist, glaube ich, die Schlussnummer, die Ballade. Aber ansonsten relativ kompakte Nummern, auch das, was solistisch passiert, in einem sehr klar abgesteckten Rahmen. War das auch klar, dass wenn, dann so? Oder musstet ihr euch für die Aufnahme extra disziplinieren? Wie habt ihr das gemacht?
Ich glaube, dass dadurch, dass wir eben eigentlich aus der sehr songorientierten Musikwelt kommen, also aus der Welt des im weiteren Sinne Rock'n'Roll, der ja durchaus auch mal jazzige Elemente reinnimmt, auch Soli reinnimmt und so, sind wir eher die Leute für die kurzen Soli. Und es ging auch eher darum, in den Soli so vorzugehen, dass man sich von dem, was man da spielt, auch sehr stark anflanscht an das, was das Thema, was der eigentliche Song oder das eigentliche Stück vorgibt, die Originalkomposition. Also dass man sozusagen im Wesentlichen die Originalkomposition eher in so einer Miniaturform sozusagen darüber auch improvisiert, das stimmt. Und dann eben auch sehr nah an der Stimmung, dass der Originalkomposition bleibt. Denn das ist ja eine andere Möglichkeit, wenn man eher ausgedehnte Soli spielt, dass man sich auch aus der Stimmung auch entfernen kann und auch ganz anders wohin gehen kann. Das wollten wir eigentlich nicht. Dieses Kompakte war durchaus gewollt, ja. Und das hat sich ja auch mit der Musikwelt zu tun, aus der wir kommen.
Wann war die Idee da, dass man das tatsächlich zu einem Album machen würde? Ich kann mir vorstellen, du hast gerade schon angedeutet, ihr habt erstmal aus Lust und Spielfreude euch zusammengefunden. Irgendwann ist doch dann dieser Punkt da, dass man sagt, wir könnten das aufnehmen. Dann dieser Punkt, wir bringen es als Platte raus. Und dann plötzlich vielleicht der Punkt, das bringt das Label raus, das auch die Element of Crime Platten rausbringt. Wann war es so weit oder habt ihr das gleich von Anfang an mitgedacht ein bisschen?
Das ist, ja gut, wir sind ja seit schon so lange Musiker auch beruflich, dass wir natürlich immer auch an sowas im Hinterkopf haben, aber ich hätte das jetzt am Anfang erstmal nicht postuliert, dass wir jetzt unbedingt eine Platte machen müssen oder so, sondern ging eigentlich erstmal darum, dass man überhaupt mal schaut, ich wollte erstmal schauen, was passiert eigentlich, wenn ich diese Stücke, mit denen ich mich die ganze Zeit einfach so aus schier Schandudel, möchte ich mal als Bremer sagen, beschäftige, ja, was passiert, wenn ich damit irgendwie mit anderen Leuten spiele, wenn ich also zum Beispiel Ecki Busch, nicht? Und Richard Papik. Und dann war es so, dass wir eigentlich ziemlich geflasht waren davon, erstens, wie viel Spaß das macht und dass, wenn wir das dann mal selber mit dem Handy so aufnahmen, dass das irgendwie auch so einen ganz eigenen Charme hatte. Ja, also man macht ja letztendlich, macht man ja Aufnahmen oder bringt auch eine Platte raus, wenn man glaubt, dass es irgendwas Besonderes hat, was es so vielleicht noch nicht gibt. Wenn man das Gefühl hat, es ist so wie vieles andere auch, dann würde man jetzt nicht unbedingt einen Sinn darin sehen, das als Platte zu veröffentlichen extra. Und das war so ein längerer Prozess. Wir fingen, glaube ich, so im Frühjahr 2019 an, zu dritt, das da daran zu spielen. Und sind dann eigentlich wollten wir ganz gern auch mal versuchen, wie das ist, wenn man das live spielt, sind dann aber durch diesen ersten Corona-Lockdown ziemlich ausgebremst worden. Ne? Und wir konnten das dann plötzlich nicht. Und dann kam dieser Sommer. Auch da war klar, dass man jetzt in so einen Keller nicht einfach gehen kann. Also haben wir gesagt, lass uns doch einfach die Sache aufnehmen, weil wir mittlerweile an dem Punkt waren, wo wir eigentlich ziemlich genau wussten, wo der Hase langläuft, wie das funktioniert und dass es auch so einen eigenen Stil hat, den man auch eben verteidigen kann, ne? Wenn man das aufnimmt, wo man sagen kann, ja, nee, ich finde, das ist genau richtig. So sollte man das ruhig auch mal machen können.
Ist das jetzt so eine neue Facette deiner sozusagen künstlerischen Identität? Das heißt, du bist Mitglied einer Rockband, seit Jahrzehnten natürlich. Du bist ein Autor, sehr erfolgreicher und umtriebiger Autor. Jetzt bist du auch Jazz-Instrumentalist in der Öffentlichkeit sozusagen. Ist das sozusagen ein neuer Weg, der für dich auch so ein neuer Reiz, eine neue Herausforderung ist?
Also für mich war das Interessante oder das ist der größte Reiz, also so der größte Schlüsselreiz eigentlich, der, dass ich nach 35 Jahren als Sänger, wo der auch immer diese Texte schreibt und der also wie so ein Autorenfilmer als Musiker unterwegs ist. Also man muss die Sachen immer selber schreiben, man schreibt die Songs immer selber, man schreibt die Texte selber und so weiter. Und das geht auch immer auch um Texte. Nicht? Gerade seit wir das auf Deutsch machen mit Element of Crime, war es für mich einfach auch unfassbar faszinierend und entspannt, dass es einfach mal nicht, dass es einfach keinen Text gibt zum Beispiel. Ne? Das war irre. Das ist dann schon eine andere Facette. Man darf aber nicht vergessen, das Trompete spielen bei Element of Crime war ja nun auch kein exzentrisches Hobby, sondern das war ja was ich schon so sehr ernsthaft betrieben habe. Und ich habe da auch sehr viel gespielt über die Jahre. Nicht? Also wenn man sich überlegt, insofern, also das ist so eine Mischung aus beidem. Ich glaube, dass aber ich sehr froh bin, dass diese Seite, also dass ich, wie du selber sagtest vorhin, diese Verbindung auch in die Jugend und Kindheit, diese Liebe zur Jazzmusik, dass ich damit was machen kann, dass ich da sozusagen wieder anflanschen kann, das bedeutet mir schon viel. Das gibt mir irgendwie, es hat ein bisschen was von nach Hause kommen, nicht?
Hat das auch ein bisschen was, sorry, aber die Frage muss jetzt einfach kommen, hat das auch was, ein bisschen was mit dem Alter zu tun? Du hast ja gerade genullt. Wenn man so 60 wird, neigt man ja auch dazu, nochmal zurückzugucken und zu sagen, okay, was habe ich noch nicht gemacht? Worauf hätte ich eigentlich Lust? Was könnte ich jetzt noch verfolgen? Was macht für mich Sinn? Schwingt das auch so ein bisschen mit dabei?
Ja, du meinst so wie Rechtsanwälte, die sich dann eine Harley Davidson kaufen. Ja.
Aber diese ist natürlich eine ganz andere Qualität.
Ja, wieso, weiß ich nicht. Also das liegt sicher im Auge des Betrachters. Ich glaube, wahrscheinlich. Also ich möchte das nicht ausschließen, aber es wäre ja auch kein schlechter Grund. Man darf nicht vergessen, Trompete spielen ist ja auch eine nicht unanstrengende Angelegenheit. Also je älter man wird, desto, ich habe neulich irgendwo ein Interview mit einem anderen Trompeter gelesen, der meinte, er fängt jetzt auch an, so bestimmte hohe Passagen nicht mehr so zu spielen, sondern anders zu spielen, weil er merkt schon, dass er unter Umständen sonst in peinliche Situationen kommt. Und das ist nicht uninteressant, weil wir natürlich als Trompeter natürlich die Sache nicht leichter wird. Und wenn man jetzt 60 Jahre alt ist und will zum Beispiel mehr, deutlich mehr machen mit der Trompete als bei Element of Crime, dann wäre jetzt der Moment. Ne, mit der Trompete und nicht erst in 10 Jahren. Aber das ist ja immer so, nutze den Tag. Ich meine, man weiß ja nie, wann es vorbei ist. Insofern kann das nur ein Seitenaspekt sein, ja.